Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend.
Ich sage vielleicht einführend noch etwas zu dem Gesamtkonzept zum Kurs, damit sich alle auch auskennen. Wir arbeiten mit den 59 Lojong-Karten. Das ist so im 11. Jahrhundert in Tibet entwickelt worden, nennt sich Lojong. Lo ist, wenn ich mich richtig erinnere, der Geist oder das Herz. Und Jong ist das Training. Lojong könnte man übersetzen mit Geistestraining oder Training des Geistes und des Herzens. Die Einladung von meiner Seite ist die, dass jeder Teilnehmer und Teilnehmerinnen jeden Tag eine Karte zieht und auf sich wirken lässt und mal schaut, welches Thema da berührt ist. Das Hauptthema des Kurses ist, wie können wir die Schwierigkeiten, die wir am Alltag erleben, wie können wir die als Teil unserer eigenen Entwicklung benutzen? Dieses Training ist nicht für Mönche, sondern ist für Laien, also für Menschen, die ganz normal im Alltagsleben sind, mit Familie, Beruf, Pension, Enkelkindern. Und in diesen ganzen Situationen gibt es ganz viele Möglichkeiten, im Umgang mit den einzelnen Situationen daraus zu lernen, für unsere eigene Entwicklung. Dieses Training ist von einem indischen buddhistischen Lehrer entwickelt worden, Atisha. Der hat von 900 bis 1000 irgendwas gelebt, so in der Größenordnung, und ist dann in Tibet eingeladen worden, wo dieses Training von Atisha in diesen 59 Karten systematisiert wurde. Eine Ebene mit diesem Training zu arbeiten, ist die, jeden Tag eine Karte zu ziehen. Die Hauptübung des Trainings ist Ponglen, also eine Übung, wo es um die Entwicklung von Mitgefühl geht. Das heißt, Mitgefühl für mich selbst, als auch Mitgefühl für alle anderen Wesen. Wir beginnen heute mit der Metta-Übung, also mit der Übung des allumfassenden Wohlwollens, um erstmal bei uns selbst anzufangen, also das Thema der Selbstfürsorge, um dann langsam dieses in uns vorhandene Mitgefühl und Wohlwollen und Freundlichkeit auf alle Wesen auszudehnen. Das ist die zweite Ebene des Trainings. Die dritte Ebene des Trainings ist inspirierend kognitiv ausgerichtet. Das heißt, es sind die Montagsvorträge, wo wir uns hier in der Gruppe treffen, wo ich einzelne Themen dieses Lojong-Trainings durch Vorträge vertiefe, sodass man ein bisschen den Hintergrund von bestimmten Karten kennt. Manche Karten sind sehr einfach. Da hat man sofort die Idee, was das mit mir zu tun hat, wie ich das im Alltag umsetzen kann. Andere Karten sind ein bisschen komplizierter, ein bisschen scholastischer. Das heißt, die setzen einen bestimmten buddhistischen Hintergrund voraus. Und Themen des Montags sind dann die Erläuterungen zu den dahinterliegenden Konzepten. Dann gibt es am Montag natürlich auch immer die Möglichkeit, sich über die eigene Praxis im Alltag auszutauschen. Falls Fragen auftauchen, falls man irgendeine Karte zieht, die einen die ganze Woche beschäftigt, man hat keine Ahnung, was das mir denn sagen will. Das sind so die drei Ebenen, mit denen wir uns dieses halbe Jahr beschäftigen werden. Bis jetzt haben wir mit der 9. Karte begonnen. Übe bei allen Aktivitäten mit diesen 59 Slogans. Es gibt von der Pema Chödrön einen Spruch, wo ich finde, dass der dieses Thema sehr gut auf den Punkt bringt. Jeder Augenblick ist der beste Lehrer. Im Original heißt der Spruch, the moment is a perfect teacher. Das heißt, dass wir im Alltag, in jeder Situation, überall wo wir uns befinden, können wir versuchen, dieses Training umzusetzen. In jeder Situation können wir in uns ruhen, in dieser Offenheit sein und aus dieser Offenheit heraus handeln. In vielen Situationen können wir Mitgefühl üben. Die Idee ist nicht, irgendwann erleuchtet zu sein oder erwacht zu sein oder unser gesamtes Potenzial zu manifestieren, sondern die Idee ist, in jedem Moment, jetzt, hier und heute, unser Potenzial zu manifestieren. Jetzt, hier und heute, in einer schwierigen Situation damit locker umzugehen. In dieser schwierigen Situation jetzt, hier und heute mitfühlend umzugehen. Das heißt nicht, dass wir in jedem Augenblick perfekt sein müssen. Nein, das heißt nur, dass wir jeden Augenblick nutzen können, um unser Potenzial zu manifestieren oder es zu erforschen oder anders mit Situationen umzugehen, also freier mit Situationen umzugehen. Das ist der Kern des Lojong-Trainings. Nicht Dinge erwarten, irgendwann 500 Leben sind wir dann erwacht. Nein, sondern hier jede Situation nutzen, in uns zu ruhen, wach präsent zu sein, mitfühlend zu sein. Dann sind wir weitergegangen mit der ersten Karte vom Set. Übe dich zuerst in den vorbereitenden Übungen. Diese vier vorbereitenden Gedanken haben das Ziel, uns für die spirituelle Praxis zu motivieren. Der erste Gedanke ist der Gedanke an unsere kostbare menschliche Geburt, dass wir uns bewusst machen, dass wir Glück haben. Erstens, dass unser Körper und Geist gesund sind, dass wir die Möglichkeit haben, von unserer Ausstattung zu üben, als auch von unserer Umgebung. Das heißt, dass wir in einem Land leben, wo wir diese Übungen machen können, wo wir uns Bücher, Studienmaterial besorgen können, wo wir zu Vorträgen gehen können, wo es also einen gewissen Freiraum gibt, dass wir die materiellen Möglichkeiten haben, uns mit diesen Themen zu beschäftigen und nicht den ganzen Tag damit zu beschäftigt zu sein, Geld zu organisieren, damit ich überleben kann. All das ist eine tolle Möglichkeit, die wir haben, uns mit unserer eigenen Entwicklung zu beschäftigen. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist der Gedanke an Vergänglichkeit und Sterben. Das heißt, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben, an uns zu arbeiten und dass wir diese Zeit, die wir haben, nutzen können, um an uns zu arbeiten. Dass wir zwar wissen, dass wir irgendwann sterben, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo und wir wissen nicht unter welchen Umständen. Insofern ist es gut, heute damit anzufangen und nicht Dinge irgendwohin zu verschieben. Der dritte Gedanke ist das heutige Thema. Das ist das Leid. Der vierte Gedanke ist der Gedanke, dass alle Phänomene durch einen Kausalkonnex verbunden sind, das heißt durch das Gesetz von Ursache und Wirkung, Pali Karma oder auf Sanskrit Karma. Das sind die vier Gedanken, die uns aus diesem weltlichen Treiben hin zur spirituellen Praxis bringen. Wenn man da keine gute Grundlage hat, dann ist alles, was man später mit Meditation macht, auf tönernen Füßen. Man hat nicht wirklich eine gute Motivation, warum ich denn das machen soll. Es gibt eine berühmte Geschichte im Pali-Kanon vom Buddha. Diese Geschichte ist von einer Frau, die ihr halbjähriges Baby verloren hat. Die Frau hieß Kisa Gotami. Sie war in so einem Schockzustand, dass ihr einziges Kind gestorben ist, dass sie zum Buddha gegangen ist, ihr ganzes Leid ihm geklagt hat und in ihrer Verzweiflung ihn gefragt hat, was kann ich jetzt tun? Oder kannst du mir irgendwie helfen, dass das Kind wieder zum Leben kommt? Der Buddha hat sich das angehört und hat ihr gesagt, ich kann dir dann helfen, wenn du ein Senfkorn in jedem Haushalt bekommst, in dem es kein Leid gibt. Kisa Gotami war total erleichtert, dass es eine Lösung für ihr Problem gibt. Sie muss ja nur in irgendeinen Haushalt gehen und fragen, ob es bei euch kein Leid gab. Dann kriegt sie das Samenkorn und das bringt sie dann dem Buddha und dann hilft er ihr weiter. Sie geht motiviert in ihr Dorf zurück und zu ihren Nachbarn und sagt, ja, ich brauche von euch ein Senfkorn. Und zwar dann, wenn es in eurem Haushalt kein Leid gibt oder gab. Der Nachbar sagte, ja, also meine Frau ist total krank. Ich kann dir leider kein Senfkorn geben. Das tut mir jetzt leid. Und die Kisa meinte, naja, gut, dann gehe ich einfach zum nächsten Nachbarn. Und auch der hatte eine traurige Geschichte zu erzählen, dass es auch bei ihm in der Familie Leid gab. Und so ist Kisa Gotami alle Einwohner ihres Dorfes durchgegangen und hat bei jedem gefragt, ob sie ihr denn nicht ein Senfkorn geben können, wenn in ihrer Familie kein Leid da ist. Sie hat keine einzige Familie gefunden, wo es kein Leid gab. Und dann ist sie zum Buddha wieder zurückgekommen und hat ihm das gesagt. In dem Augenblick, wo sie das erzählt, wird ihr bewusst, dass Leid offensichtlich zu unserem Leben dazugehört. Das heißt, dass Schmerz Teil unseres Lebens ist. Es gibt jetzt unterschiedliche Einteilungen im Pali-Kanon, woran wir alles leiden. Eine Möglichkeit, das Leid zu unterscheiden, ist ein Dreierschritt. Der erste Aspekt von Leiden ist der, dass wir Leid erfahren durch Veränderung. Alles läuft super, auf einmal laufen die Dinge nicht mehr so gut. Zum Beispiel habe ich einen Kurs ausgeschrieben, haben sich 10 Leute angemeldet, beim ersten Termin kommen nur 5. Erst Euphorie, super, 10 Leute. Wenn dann der Kurs anfängt, sind es nur noch 5. In unserem Alltag gibt es alle möglichen Veränderungssituationen und wir durchlaufen wahrscheinlich täglich oder im Jahreszyklus immer wieder Phasen, die besser laufen und Phasen, die nicht so gut laufen. Diese Veränderung produziert meistens Frustration oder Leid. Das meint Leid durch Veränderung. Also auch unser Körper verändert sich. Und ab einem bestimmten Alter tut er auch nicht mehr so wie gedacht. Es tauchen alle möglichen Gewege jetzt auf. Und auch das ist Veränderung, beziehungsweise Leid aus Veränderung. Der zweite Aspekt von Leid ist das Leid, das wir Schmerzen hinzufügen. Schmerz ist etwas, was wir immer wieder erfahren. Also sei das körperliche Schmerzen, da können wir überhaupt nichts tun. Irgendwie tut das Knie weh oder der Rücken tut weh oder der Fuß tut weh oder man hat irgendeinen Infekt. Das gehört so zum Leben, das sind einfach Veränderungsprozesse, das ist einfach so. Das Leid, das hier an diesem Punkt angesprochen ist, ist nicht dieser Schmerz, sondern ist das Leid, was wir diesem Schmerz hinzufügen. Zum Beispiel, wenn das Knie wehtut, ist ein körperlicher Schmerz. Auf diesen Schmerz packen wir dann noch alle möglichen Katastrophenfantasien drauf. Alle möglichen Ängste, alle möglichen Sorgen. Der Achtsamkeitsansatz oder der Buddhismus beschäftigt sich mit dieser zweiten Art von Leid. Wie gehen wir mit körperlichen Schmerzen oder mit enttäuschenden Situationen um? Schütten wir Öl ins Feuer und dadurch wird es noch unangenehmer? Oder lernen wir konstruktiv mit dem Schmerz umzugehen? Oder wenn irgendetwas passiert und wir sind frustriert, dann sind wir in dem Moment frustriert, erleben ein unangenehmes Gefühl. Und dann stellt sich im nächsten Augenblick die Frage, okay, wie gehen wir jetzt mit diesem unangenehmen Gefühl um? Pusten wir es auf, indem wir noch alle möglichen Katastrophenfantasien draufsetzen, Sorgefantasien draufsetzen, Selbstbeschuldigungen draufsetzen, Schuldgefühle draufsetzen, also alles, was wir kognitiv dazu noch tun? Oder können wir das Leid, was wir erfahren, oder den Schmerz, den wir erfahren, da sein lassen, mit ihm sein, ohne ihn irgendwie loswerden zu wollen, ohne dass wir uns ablenken? Das Problem bei Ablenkungsstrategien ist, dass wir damit nicht das Problem gelöst haben. Das heißt, wenn wir aus der Ablenkung wieder herauskommen, haben wir das gleiche Leid wieder. Das ist nicht wirklich eine gute Lösung. Ich würde sagen, diese Vermeidungsstrategie ist buddhistisch gesehen wahrscheinlich, sind das Formen von Gier. Immer die Vorstellung, so wie es im Moment ist, ist es nicht in Ordnung. Ich will irgendwo anders hin. Ich will irgendetwas tun, damit sich das verändert. Ich kann nicht mit dem bleiben, wie es im Moment ist, sondern ich muss irgendwo anders hin. Das hat so einen Aspekt von Getriebensein auf der einen Seite und dass man eine Vorstellung hat, wie etwas anders sein sollte, was nichts anderes heißt, dass ich das, was im Moment ist, nicht wirklich so akzeptiere, wie es ist. Das heißt, ich laufe irgendwie davon weg oder werde getrieben, von der unmittelbaren Erfahrung wegzulaufen. Das aktuellste Beispiel ist der Umgang mit Handys, also besonders bei Jugendlichen, aber auch bei älteren Leuten, wo sie permanent in diesen kleinen Kasten hineinschauen und damit beschäftigt sind, nur nicht das zu erleben, was im Moment da ist, sondern die sind in so einer virtuellen Realität eigentlich weggebeamt. Auch das ist eine Möglichkeit, nicht hier da zu sein, sondern irgendwo anders in irgendeiner Fantasiewelt zu sein. Die zweite Hauptstrategie, wie wir oft mit Leid umgehen, ist, dass wir uns innerlich verhärten. Dass wir sozusagen versuchen, das Leid mit innerer Anspannung zu bewältigen, indem wir ärgerlich werden, die Ursache für das Leid auf irgendeine externe Person projizieren, anklagend und damit auch weg sind vom eigenen Spüren unseres eigenen Leides, sondern wir sind dann in der Anklage. Wir verhärten. Wenn wir über die körperliche Anspannung verhärten, dann spüren wir unser eigenes Leid auch nicht mehr. Oder wir sind autoaggressiv, das heißt, wir richten die Anschuldigungen gegen uns selbst in Form von Schuldgefühlen. Auch das ist eine Art von innerer Verhärtung. Ich glaube, das sind so die gängigsten Strategien, wie wir die Erfahrung des Leidens vermeiden. Die Idee beim Achtsamkeitstraining oder im Buddhismus ist, diese Qualität der Offenheit zu halten, die Qualität des Mitgefühls zu halten, des Wohlwollens, der inneren Freundlichkeit während einer Leiterfahrung. Wenn es uns nicht so gut geht, trotzdem zu uns freundlich zu bleiben. Oder wenn wir von jemandem verletzt werden oder jemand macht etwas, was wir anders erwartet hätten und wir sind frustriert, dann trotzdem freundlich mit sich selbst zu bleiben und auch mit der anderen Person. Manche Lehrer beschreiben es als so eine Art von innerer Weichheit oder Transparenz. Also das heißt, man bleibt offen und mitfühlend. Das hat so eine Herzensqualität. Das ist die Qualität, die in der Metta-Übung praktiziert wird, wenn man mit diesen inneren Affirmationen arbeitet. Möge es mir gut gehen, möge ich gesund sein, möge ich in Frieden leben und möge ich mich so annehmen, wie ich bin. Also als eine strukturierte Vorgehensweise, um in Kontakt zu kommen mit unserer inneren Freundlichkeit, mit unserem inneren Wohlwollen. Der Dalai Lama formuliert das oft so: Ziel des Buddhismus ist, diese innere Freundlichkeit zu entwickeln. The good heart, also das gute Herz zu entwickeln. Wenn wir diese Qualität einem anderen Menschen gegenüber entwickeln möchten, dann können wir die Metta-Übung benutzen, indem wir uns für die andere Person wünschen. Möge es der anderen Person gut gehen. Möge diese Person gesund sein. Möge diese Person in Frieden leben. Und möge diese Person sich so annehmen, wie sie ist. Die zweite Übungsvariante, die sehr ähnlich ist zu Metta, ist Mitgefühl, Karuna auf Pali. Hier wird dieser Bezug zum Leid einer anderen Person in der Weise formuliert, dass es zwei Aspekte gibt. Der erste Aspekt von Mitgefühl ist der der Empathie. Das heißt, dass ich mich in die andere Person einfühlen kann, dass ich mitschwingen kann mit dem Leid der anderen Person. Dadurch entsteht Verbindung mit der anderen Person. Die Herausforderung bei Empathie ist, im Leid der anderen Person aber nicht unterzugehen, sondern stabil in meinem eigenen Schwerpunkt zu bleiben und trotzdem mit dem Leid der anderen Person mitschwingen können. Der zweite Aspekt von Mitgefühl ist der Wunsch, dass es der anderen Person besser geht. Dass ich etwas dazu beitragen kann, dass es der anderen Person besser geht. Im normalen Leben können das alle möglichen freundlichen Handlungen sein, also wie ich andere Menschen unterstützen kann. Es kann auch in der Meditation einfach nur der Wunsch formuliert werden, dass ich mir wünsche, dass ich der anderen Person helfe. Ein Charakteristikum des Lojong-Trainings ist, dass es noch eine dritte Meditationsform gibt. Das ist Tonglen. Tonglen arbeitet mit einer Visualisation, dass ich mir vorstelle, das Leid der anderen Person in Form einer dunklen Wolke in mich aufzunehmen und sich dieses Leid in mir verwandelt und ich das, was ich glaube, was der Person hilft, in Form von hellem Licht ausstrahle. Diese Übung können wir strukturell in unsere formale Praxis einbauen. Wenn wir eine halbe Stunde Atembetrachtung normalerweise machen, dann können wir die ersten 10 Minuten Atembetrachtung machen, damit der Geist einigermaßen zur Ruhe kommt, damit der Geist klarer wird. Und dann können wir 10 Minuten Tonglen üben. Wir beginnen damit, eine Person zu nehmen, wo wir einen emotionalen Bezug haben, jemanden aus der Familie, dem es nicht so gut geht, wo wir von uns heraus diesen Wunsch haben, möge es dieser Person gut gehen. Und dieses möge es dieser Person gut gehen, wie wir es schon aus der Metta-Übung kennen, können wir jetzt die Person uns vorstellen und das Leid als dunkle Wolke aus dieser Person in uns hineinströmt und wir in uns verwandeln und dann an hellem Licht ausströmen und dieser Person schicken. Oder wenn wir bei einem Arbeitskollegen, der ist extrem unter Druck, genau in dieser Situation können wir uns auch innerlich vorstellen, dass wir seinen Druck in Form von dieser dunklen Wolke in uns aufnehmen und positive Energie, das, was ihm jetzt helfen könnte, ausstrahlen. Ich lade euch ein, in dieser Woche einfach mal damit zu experimentieren, das Leid einer anderen Person sich vorzustellen in Form von einer schwarzen, dunklen Wolke und dann das, was diese Person jetzt brauchen könnte, in Form von hellem Licht auszustrahlen. Und im nächsten Schritt kann man diesen Prozess mit dem Atem verbinden. Aber das ist erst der nächste Schritt. Wir probieren im Alltag, wenn wir merken, eine andere Person ist nicht in ihrem Schwerpunkt, ist unter Druck, ist unter Stress, leidet, dass wir da uns vorstellen, dass wir dieses Leid aufnehmen, in uns verwandeln lassen und positive Energie dieser Person ausstrahlen. Der dritte Aspekt vom Leid, Ja, ich war ja dabei so in dem Dreierschritt. Die erste Form des Leidens ist Leid durch Veränderung. Die zweite Form des Leids ist Leid, was ich Schmerzen hinzufüge oder was ich draufpacke auf Schmerzen. Der dritte Aspekt vom Leid, also ich würde es so übersetzen, Leid des Verwobenseins oder des Verstricktseins. Was damit gemeint ist, ist, dass wir ja nicht vollkommen isoliert im Leben leben. Selbst wenn wir Bio-Essen kaufen und glauben, der Welt jetzt etwas Gutes damit zu tun, dann ist auf einer bestimmten Ebene das natürlich richtig. Das heißt, wir vermeiden, dass Pestizide benutzt werden. Wenn wir genau uns diesen Prozess anschauen, dann werden wir merken, dass selbst durch so eine positive Handlung wir in diesem gesamten Zyklus sehr wohl auch Leid produzieren. Das Leid, wenn die Sachen geerntet werden, also die ganzen kleinen Organismen, die bei dem Ernteprozess umgebracht werden. Wir können in unserem Alltag es nicht vermeiden, auch Leid zu verursachen.
Danke.